Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind bei dieser neuen Episode des Podcasts von Der Aktionär. Vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns zusehen oder zuhören, je nachdem, bei welcher Funktion Sie gerade sind, wo Sie uns gerade sehen oder hören. Und wir wollen heute reden über Edelmetalle, über Gold, über Silber, vielleicht auch ein bisschen über Lithium und über andere Themen, Rohstoffthemen. Und genau darüber möchte ich sprechen. Und ich freue mich sehr, dass unser Goldexperte Markus Bussler bei uns ist. Er ist ja Autor des Börsenbriefs Goldfolio und er ist auch Redakteur bei Der Aktionär und hier eben Experte für Edelmetalle, Rohstoffe und Minenaktien. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann.
Vielen Dank, dass du dich Zeit genommen hast, hier zu sein.
Haben wir schon die wichtigste Frage geklärt?
Oh je, auf die bin ich gar nicht vorbereitet.
Welcher Innenausstatter hat eigentlich Drehstühle hier geordert? Das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Also ich neige dazu, ich entschuldige mich vorab schon irgendwie immer so, wenn ich dann mich bewegen kann, so ein bisschen Autoscooter. Also das ist, ja, aber...
Also solange du ungefähr noch ins Mikro sprichst, ist, glaube ich, ganz gut.
Ich versuche zumindest ganz grob die Richtung zu halten.
Weil ich meine, wenn du was Spannendes erzählst und dann in eine ganz andere Richtung sprichst, dann hört man es am Ende gar nicht.
Ja, sind die Lippenleser gefragt und deine
Zuschauer. Ja, das geht aber auch nur, wenn man das im Videopodcast dann sieht. Wenn okay. Im anderen Podcast hat man gar keine Chance.
1-0 für dich.
Okay, dann sprechen wir als allererstes mal über Edelmetalle. Es ist jetzt Ende Juni. Wie war denn die Performance der Edelmetalle im ersten halben Jahr?
Ja, ausbaufähig, würde ich mal sagen. Wir haben losgelegt, wie von der Tarantel gestochen, wobei die, glaube ich, beißen, die stechen gar nicht. Aber sowohl Gold als auch Silber haben Ende Januar ihr erstes Hoch oder ein Allzeithoch gemacht, das wir dann nie wieder gesehen haben. Also insbesondere bei Silber war natürlich der Abverkauf schon deutlich gewesen. Wir waren bei $120 im Hoch gewesen, sind dann unter $60 gefallen zuletzt. Also schon eine Performance von -50% vom Hoch. Fairerweise muss man sagen, auf Jahressicht ist es gar nicht so schlimm, weil wir auch eine extrem starke Performance im Januar gehabt haben. Der Goldpreis ist auch unter Druck gekommen, ist jetzt zuletzt unter die $4,000-Marke kurzzeitig gerutscht. Das war ein schwieriges erstes Halbjahr gewesen.
Jetzt hast du ganz viel von Januar gesprochen, aber die darauffolgenden Monate war ja auch ganz schön viel los. Was hat denn da insbesondere die Edelmetalle beeinflusst? Ich vermute mal auch Iran-Konflikt etc.?
Ja, mit Sicherheit, also indirekt. Also ob jetzt da ein Krieg im Iran ist, interessiert den Goldpreis primär erstmal überhaupt nicht. Aber was natürlich sind so Kollateralschäden, die der Goldpreis genommen hat. Und zwar war die Konstellation so gewesen. Wir haben die Straße von Hormuz geschlossen. Das heißt, der Ölverkehr kam quasi zum Erliegen. Das heißt, die Energiepreise sind nach oben geschossen. Wenn die Energiepreise nach oben schießen, dann schießt die Inflation nach oben. Und plötzlich, Anfang des Jahres war es noch so gewesen, haben sich die Experten zusammengesetzt, Analysten, Volkswirte, haben gesagt, hey, wie viele Zinssenkungen wird es denn dieses Jahr in den USA geben? Und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass wir sagen, die Inflation, wie viele Zinsanhebungen wird es denn geben? Und das war im Prinzip dieser Swing von wir planen mit Zinssenkungen zu, wir planen für Zinsanhebungen, hat den Goldpreis enorm unter Druck gebracht.
Wie geht es dann weiter? Wir haben jetzt gerade schon von der Möglichkeit von Zinserhöhungen gesprochen. Was beeinflusst das jetzt erstmal?
Naja, ich glaube, jetzt kommt der teuerste Satz an der Börse. Der Markt irrt sich. Also ich bin überhaupt nicht im Lager derer, die sagen, es wird Zinsanhebungen geben. Warum glaube ich das nicht? Also wir haben gesagt, klar, primär ist es so, dass die Inflation angeheizt wurde durch die Schließung der Straße von Hormuz oder die Blockade der Straße von Hormuz. Mittlerweile ist sie wieder offen. Aber selbst wenn jetzt die Straße von Hormuz noch geschlossen gewesen wäre, wenn ich die Zinsen anhebe, überraschenderweise wird sie auch nicht wieder geöffnet werden. Also es hat keinen Effekt im Prinzip. Und wenn wir uns den Anleihemarkt anschauen, das finde ich viel interessantere Story momentan. Wenn wir uns den Anleihemarkt anschauen, dann hatten wir einen Peak bei den Renditen, zum Beispiel bei den 10-jährigen US-Anleihen im Mai gehabt. Und die sind seitdem wieder am Rückzug. Und das spricht eher nicht für, dass der Markt wirklich mit Zinserhöhungen rechnet. Das ist eher dafür, dass der Markt mit einer wieder sinkenden Inflation rechnet und eventuell sogar mit einer schwächeren Konjunktur rechnet. Und dann sinkt im Prinzip die Anleiherendite. Also was ich momentan am Anleihemarkt sehe, man sagt, der Anleihemarkt ist der smarteste Markt, weil der größte Markt von allen, das spricht eher dafür, dass die Zinsen nicht steigen werden. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich so denke, was vernünftig wäre, wenn man das Ganze noch ein bisschen beobachtet. Ob man jetzt wahnsinnig viele Zinssenkungen sehen werden, das will ich noch gar nicht sagen. Aber wenn der Markt erstmal wieder in einen Modus übergeht, wo er sagt, na, wir haben vielleicht übertrieben, es wird überhaupt keine Zinsanhebungen geben, dann glaube ich, ist es auch der Zeitpunkt, wo die Edelmetalle wieder nach oben drehen werden.
Genau, was würde denn dieses Szenario bedeuten für die Preise der Edelmetalle?
Naja, letzten Endes würde das den Edelmetall natürlich in die Karten spielen. Klar, es wird sehr, sehr häufig ein bisschen übertrieben mit diesem Thema. Boah, die Edelmetalle sinken, wenn die Zinsen steigen, die Edelmetalle steigen, wenn die Zinsen fallen. Wir haben auch schon umgekehrt gesehen, dass sowohl Zinsen als auch Edelmetalle Hand in Hand steigen können. Aber grundsätzlich ist das Umfeld natürlich leichter für die Edelmetalle, wenn die Zinsen oder wenn keine Zinsanhebungen kommen. Und ich glaube, wenn der Markt das begreift oder das einpreist, dann ist es sehr gut für die Edelmetalle.
Wenn jetzt Szenario 2 eintreten würde, also doch steigende Zinsen, was würde das im Umkehrschluss bedeuten?
Naja, das haben wir ja eingepreist. Also in den letzten Monaten war es so gewesen, dass der Druck bei den Edelmetallen daher gekommen ist, weil wir jetzt so diesen Zinsswing eingepreist haben von Zinssenkungen zu Zinsanhebungen. Von daher glaube ich, dass eine oder zwei Zinsanhebungen eher neutral für die Edelmetalle wären. Wenn wir jetzt anfangen mit 3 oder 4, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dann wäre das mit Sicherheit negativ, aber ich glaube eher, dass wir in den anderen Schritt gehen werden.
Sind wir mal gespannt, wie alles wird, auch im Nahen Osten, wie sich da alles eben weiterentwickelt, auch rund um die Straße von Hormuz. Jetzt haben wir schon mitbekommen, du beschäftigst dich sehr intensiv mit Gold und Silber unter anderem. Wie kam es denn dazu? Ich glaube, seit über 10 Jahren mittlerweile auch Autor des Börsenbriefs Goldfolio. Warum gerade der Fokus darauf?
Naja, ich bin ja schon ein paar Jahre älter und bin schon über 40. Sagte über. Und ich bin ja auch schon ein bisschen länger an der Börse. Also ich habe den Börsencrash 2000 mitgemacht und irgendwo war es so nach der Zeit 2000, wo man diese Dotcom-Bubble geplatzt ist. Da hat man noch 9-11, tragisches Ereignis. Und irgendwie war so ein bisschen die Sehnsucht nach realen Werten da gewesen. Und da bin ich dann so in diesen Edelmetallsektor gekommen, hat mich auch vorher schon ein bisschen interessiert gehabt. Und dann irgendwann bin ich da hängen geblieben. Also das ist keine... Ich könnte jetzt noch die Story erzählen, dass mein Opa Goldmünzen gesammelt hat und Silbermünzen. Stimmt sogar. Und dass wir die mal abends im Album angeschaut haben. Ich glaube, das war es nicht gewesen. Es war tatsächlich so dieses einschneidende Erlebnis gewesen, dieses Platzen der Dotcom-Bubble, dass man da einfach mal gesehen hat, dass dort reale Werte durchaus ihre Daseinsberechtigung haben.
Und jetzt eben seit mehr als 10 Jahren Goldfolio, Börsenbriefschreiber. Was ist so da deine Strategie? Auf welche Werte blickst du da?
Ja, wir schauen, dass wir Gewinne machen. was ist meine Strategie? Naja, das ist tatsächlich Gespräche mit Vorständen, immer wieder rausgehen, auf Messen gehen, Projekte anschauen, wenn es Sinn macht. Da muss man auch ein bisschen differenzieren. Am Anfang, als ich noch jung und voller Tatendrang war, bin ich raus auf jedes Projekt, stand dann teilweise fernab der Zivilisation auf irgendwelchen Wiesen und war da richtig viel gesehen. Das macht nur bedingt Sinn, habe ich irgendwann erkannt. Mittlerweile fortgeschrittene Explorationsprojekte, ja. Reine Greenfield-Exploration, wo ich sage, ich stehe tatsächlich auf der grünen Wiese und sage, da ist eigentlich nichts, noch nicht mal ein Dixi-Klo.
Aber das soll mal was werden wahrscheinlich.
Das soll mal was werden, aber das bringt dann tatsächlich nicht so viel. Also ja, es bringt ein bisschen was, wenn man einen Einblick bekommt, weil einem keiner erzählen wird, ach, da übrigens, da ist eine Siedlung gleich ein paar Meter weiter, also die werden wahrscheinlich umziehen müssen oder sowas. Das erkennt man erst, wenn man vor Ort ist, aber so insgesamt muss man nicht auf jedes Projekt, aber man sollte auf die fortgeschrittenen Projekte dann schon mal gewesen sein, um auch ein bisschen einen Eindruck von der Topografie zu bekommen, wie schaut die Landschaft wirklich aus, wo kann was entstehen, wo geht ein Tailings Dam hin, wo geht eine Mill hin, das ist alles, was man erst vor Ort sieht.
Ich glaube, du warst ja im Rahmen deiner Recherche ja auch schon bei Gold- und Silberminen, insbesondere, glaube ich, im nordamerikanischen Raum.
Nordamerika, Australien, ja.
Genau, also wie kann man sich denn das so vorstellen?
Es ist schwierig. Es ist so, ich glaube, wenn man das erste Mal vor so einer riesigen Tagebaumine steht, irgendwie so ein Open Pit, wie man so schön sagt, dann ist man geflasht, weil man es von der Größe her, von der Dimension, ich glaube, meine erste große Mine war Round Mountain gewesen, damals ein Joint Venture von Barrick und Kinross, mittlerweile von Kinross alleine betrieben. Da steht du da und dann schaust du in so eine Grube rein, die in eine Stadt reingehen könnte. Also das ist gigantisch und das ist beim ersten Mal flasht einen das. Das erste Mal unter Tage ist dann ein bisschen scary, also ein bisschen so, oh, zu viele Anglizismen mittlerweile, also ein bisschen Angst einflößen, weil man sich überlegt, oh, da sind jetzt irgendwie so 500 Meter Geröll über mir, also das ist schon ein bisschen anders, man wartet durchs Wasser, weil das immer eine ziemlich feuchte Angelegenheit ist dann da drin, also das ist ein bisschen anders, also ja, man kann es schlecht beschreiben, das muss man, glaube ich, mal erlebt haben oder muss man auch nicht erlebt haben als Anleger, also es reicht, wenn es einer erlebt.
Und schreibst ja dann auch drüber, über deine Erfahrungen. Deswegen blicken wir jetzt auch gleich mal auf Minenaktien. Ich habe ein paar rausgesucht. Was mit Equinox Gold gerade? Oder sagen wir, bevor ich jetzt Namen droppe, wieder auf Englisch jetzt. Welche schaust du dir denn gerade insbesondere an?
Ja, ich schaue mir alles an. Also ich glaube tatsächlich, wenn sie jetzt Wenn deine Zuschauer jetzt hergehen und sagen, ich möchte jetzt investieren, und ich glaube tatsächlich, ist es ein guter Zeitpunkt zu investieren. Also es kann durchaus sein, dass wir noch ein tieferes Tief sehen, aber ich glaube jetzt, wer jetzt investiert und auf Sicht von den nächsten Monaten, der wird dafür belohnt werden, für den Mut, in der Phase zu investieren, wo es gerade ein bisschen out ist, in Edelmetalle zu investieren. Ich glaube, dass wir in der Phase sind, wo die kleineren Minen sich besser entwickeln werden als die größeren, weil die Risikobereitschaft in dem, was ein Elliott-Wellen-Analyst als fünfte Welle bezeichnen würde, werden normalerweise die kleineren Aktien, die großen outperformen. Das war in der Vergangenheit so gewesen. Von daher ist mein Blick eher auf die kleineren, aber wenn wir gerne mal über ein bisschen größere sprechen wollen, Equinox Gold hat sich wahnsinnig gewandelt in den letzten Jahren, ist primär jetzt nordamerikanischer Produzent geworden. Sehr, sehr spannend meiner Meinung nach und auch gut positioniert, um von dem nächsten Upswing zu profitieren, den wir hoffentlich oder sehr wahrscheinlich sehen werden.
Dann gibt es ja noch Barrick Mining, Agnico Eagle, Endeavour Mining. Was?
Also bei einigen bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Barrick, wir haben sie auch noch, wir verfolgen sie im Brief, auch im Goldfolio, aber die Strategiewechsel, die Barrick in den letzten Jahren vollzogen hat, die hatten selbst einen Slalomfahrer schon ein bisschen schwindlig gespielt. Also es war, man hat mit Mark Bristow einen CEO gehabt, der sehr charismatisch war, Südafrikaner, der auch ziemlich genau wusste, was er wollte. Das allerdings nicht unbedingt mit den Vorstellungen vom Chairman übereingestimmt hat. Da gab es intern immer mal wieder Streit, wie man gehört hat. Am Schluss musste Mike Bristow gehen. Jetzt wirft die komplette Strategie aus. Im Prinzip steht das ganze Ding zum Verkauf. Man hat gesagt, ja, die nordamerikanischen Assets wollen wir an die Börse bringen. Jetzt hieß es, die afrikanischen Assets würde man gerne in London an die Börse bringen. Da gab es so viele Sachen und man splittet den Konzern jetzt auf. Das sollte eigentlich im Interesse sein, weil das Sum-of-the-Parts-Rechnung ist einfach so, dass die Summe der Einzelteile mehr wert ist als das Ganze. Aber trotzdem ist das natürlich etwas für die Anleger, wo ich sage, hey, ich will eigentlich Wachstum sehen in so einer Phase. In der Phase, wo ich einen Goldpreis von $4,000 oder vielleicht $3,800 spielt, sind die ganz große Rolle. Da will ich Wachstum sehen, da will ich nicht ein Aufsplitten vom Konzern sehen. Und da sind schon viele Fragezeichen, ob das jetzt so eine gesunde Strategie ist, die man bei Barrick an den Tag legt.
Dann hatten wir noch Agnico Eagle, Endeavour Mining, zum Beispiel beides.
Agnico ist wahrscheinlich der bestgemanagte Konzern auf dem Planeten. Problem ist, die Aktie hat immer ein Premium mit sich herumgetragen von der Bewertung her. Und das hat sich so ein bisschen abgebaut. Also Agnico kam so ein bisschen aus der Mode, kam auch wahnsinnig unter Druck, die Aktie. Meines Erachtens ungerechtfertigt. Aber das ist das, was ich immer sage. Nur weil das die beste Goldaktie oder vielleicht am besten gemanagte Goldaktie ist, heißt es nicht, dass es in Sachen Performance immer die beste Aktie sein muss. Das wäre ja auch langweilig. Also es gibt einfach Börsenphasen, da läuft eine Agnico. Ganz am Anfang ist die Agnico am besten gelaufen von allen Aktien. Später, als die Risikobereitschaft der Anleger gestiegen ist, ist eine Agnico schlechter gelaufen, weil einfach das Geld in risikoreichere Assets geflossen ist. Und von daher, aber ich glaube, mit Agnico macht man nichts verkehrt.
Und Endeavour Mining, ich hoffe immer noch, dass ich das richtig ausspreche.
Endeavour Mining ist der größte westafrikanische Goldproduzent. Es gab so ein paar Gerüchte, meines Erachtens absolut ungerechtfertigt, die Gerüchte, man könnte mit den afrikanischen Assets von Barrick fusionieren. Meines Erachtens ist das eine Fantasy-Story, die von irgendwelchen Bankern gesteuert worden ist. Also im Leben nicht aufs Deutsch gesagt, das glaube ich nicht. Endeavour hat einen klaren Kurs mit organischem Wachstum Richtung 1,5 Millionen Unzen Jahresproduktion zu kommen. Das werden sie umsetzen. Man wird im zweiten Halbjahr jetzt anfangen, ein zweites, drittes Projekt in der Elfenbeinküste zu bauen. Und da ist man auf einem guten Kurs. Für mich eine Aktie, wenn man mit dem Risiko, politischen Risiko, das man Westafrika hat, leben kann, ist das eine Aktie, die man im Depot haben sollte.
Das war jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, die Namen, die ich jetzt da genannt habe. Du hast ja vorhin zum Beispiel noch erwähnt, man soll insbesondere auch auf kleinere Werte bzw. kleinere Minenaktien schauen. Kannst du da noch uns was erzählen, was du da im Blick hast?
Also, wenn man mit kleineren Minenaktien, dann ist das nichts mit Buy and Hold. Also es ist nichts, wo ich sage, das sind Renten- und Waisenpapiere, das ist was, was man im Blick haben muss. Und da passieren auch Sachen, wo man sagen muss, boah, hätte ich nicht damit gerechnet. Jüngstes Beispiel, eine Newcore Gold, das ist eine Aktie, die wirklich stark performt hat am Anfang des Jahres und hat eine starke PEA letztes Jahr gebracht. Jetzt hat eine PFS gebracht, die hat komplett enttäuscht. Also da muss man im Prinzip dann sagen, okay, das Kind ist im Brunnen gefahren, die Aktie ist erstmal nach unten durchgereicht worden. In der nächsten Erholung werden wir uns dann überlegen, ob wir das Papier verkaufen, wenn sowas vorkommt. Auf der anderen Seite eine Amex Exploration, bei der zum Beispiel Eldorado als Großaktionär drin ist und wo eigentlich alles darauf hindeutet, dass Eldorado Gold die irgendwann übernehmen wird, halte ich nach wie vor für ein sehr, sehr spannendes Investment. Sierra Madre halte ich für ein sehr, sehr spannendes Investment im Silberbereich, nachdem er jetzt die Del Toro Mine noch eine zweite Mine von First Majestic übernommen hat. Also da gibt es schon einige Aktien, aber wie gesagt, gesagt, da muss man auch immer wieder am Ball bleiben. Da ändert sich dann das Umfeld dann auch relativ schnell bei solchen
Themen. Welche Silberminenaktien hast du dann konkret gerade im Blick?
Also von den größeren jetzt eigentlich auch durch die Bühne, durch die Blume, nein, wie sagt man, durch die Bank, das war
durch
das Wort,
Bank.
Durch die Bank quasi alles.
Ich habe tatsächlich auch kurz überlegt, was du da durch meinst,
durch die Bank, Pan American Silver ist wahrscheinlich konservativster Silbertitel, den man sich vorstellen kann. Natürlich auch werden auch hier die spekulativer, ne? Eine Endeavour Silver finde ich fast ein bisschen günstig bewertet. Eine First Majestic hat sich einigermaßen gut geschlagen, nachdem es jahrelang nur bergab gegangen ist. Also das sind so ein paar Comeback-Stories und wenn der Silberpreis nochmal auf oder mal Richtung 100 Dollar steigt, man muss immer bedenken, dass das fast eine Verdopplung ist vom aktuellen Niveau aus, dann werden diese Aktien doch stark performen.
Wie sieht es denn aus, inwieweit spielen denn da geopolitische Situationen jeweils eigentlich noch eine Rolle?
Naja, ich sag mal, das leichte Gold in sicheren Regionen ist gemeint, das leichte Silber auch und dann muss man halt mit so ein paar Risiken, Mexiko zum Beispiel ist eher nicht geopolitisch, aber das ist natürlich das Kartell, ist immer wieder ein Thema. In Westafrika hat man geopolitische Risiken, man hat Einfluss von IS in manchen Staaten, zum Beispiel Mali ganz, ganz stark, Wagner-Türken ein bisschen damit, wobei die haben sich irgendwie rebrandet, oder? Wollten freundlicher werden, irgendwas gab's da mal. Dann immer mal, wir haben zum Beispiel im Kongo haben einen Ebola-Ausbruch. Das sind alles so Sachen, die natürlich kurzfristig beeinflussen. Langfristig, ja, ist Geopolitik sicherlich ein Thema. Wie gesagt, es gibt so Länder, Burkina Faso, die werden einfach der Kriminalität nicht Herr. Mali mit IS und auch eine Militärjunta, die relativ schwierig ist im Umgang. Also ja, ist ein Thema, sicherlich.
Jetzt haben wir schon einiges eben besprochen. Auf jeden Fall, jetzt wollen wir mal noch ein bisschen auf andere Werte gehen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Kupfer und Lithium beispielsweise so im Blick. Kupfer, wie ist denn da der derzeitige Stand? Angebot, Nachfrage, wie sieht es denn da aus?
Also Kupfer ist, glaube ich, so die klarste Angebots-Nachfrage-Play, das man sich vorstellen kann. Also wir haben einen wahnsinnigen Bedarf an Kupfer. Wir haben durch die Dekarbonisierung, durch die Elektrifizierung unserer Gesellschaft, also dass wir hin wollen zu einer grüneren Gesellschaft, brauchen wir Kupfer als Stromleiter, als Stromspeicher, alles braucht Kupfer. Die Nachfrage ist sehr stark.
Künstliche Intelligenz, Rechenzentrum, sowas
absolut.
In die Richtung.
Ja, absolut. Wir werden ein Kupferdefizit haben, wir haben ein Kupferdefizit, das sorgt mittelfristig für steigende Preise. Es ist nicht so leicht, eine Kupfermine in Betrieb zu nehmen. Wenn du heute eine Kupferentdeckung machst, spricht man ungefähr von 15 bis 20 Jahren, bis es dann mal in Betrieb ist. Also ich kann nicht sagen, ich skaliere einfach mal die Angebotsseite hoch, das funktioniert nicht. Dazu gibt es immer wieder Unterbrechungen in der Produktion. Berühmtestes Beispiel war die Kobalt-Panama-Mine, die ungefähr für 2 bis 3% der globalen Kupferversorgung stand, die einfach mal dicht gemacht worden ist nach Protesten von Anwohnern. Und das beeinflusst den Kupfermarkt. Wir haben den Erdrutschaff der Grasbergmine von Freeport-McMoRan gehabt. Also das sind so Sachen, die Kupferproduktion beeinflussen und das Angebotsdefizit wahrscheinlich noch ausweiten werden. Das wird sich in den nächsten Jahren ohnehin meines Erachtens noch vergrößern.
Du hast es gerade gesagt, klar, 15 bis 20 Jahre braucht es, um eine Kupfermine in Betrieb zu nehmen. Wird denn gerade was gemacht, dass zumindest in 15 bis 20 Jahren Angebotsseite sich verändert?
Schau dir mal an, es gibt dieses riesige Resolution-Projekt von PHP und Rio Tinto in Arizona, in den USA. Das steckt seit 30 Jahren in der Genehmigungsphase fest. Jetzt hat jeder gedacht, Donald Trump kommt, er löst das Problem. Und Pustekuchen, es steckt nach wie vor in der Genehmigungsphase fest. Und es gibt schon Bestrebungen, Minen in Produktion zu bringen. Aber das ist ja nicht nur das Problem der Finanzierung, es ist ein Problem der Genehmigungen, es ist ein Problem des teilweise auch der Ingenieur des Baus des Projekts und dann müssen auch Umweltauflagen erfüllt werden und das Ganze zieht sich hin und auf diesem ganzen Weg kann immer wieder irgendwas dazwischen kommen. Also ja, es gibt Projekte, die in Produktion sind, aber viele sagen halt, wir bauen vielleicht unsere bestehenden Projekte noch aus. Der Neubau von Kupferprojekten ist eher überschaubar.
Wie sieht es mit Vorkommen im Allgemeinen aus?
Kupfer ist jetzt nicht so selten, aber förderbares Kupfer ist natürlich schon eher so ein Problem. Wir haben einige Länder, wo Kupfervorkommen sind, die sich jetzt wieder stärker öffnen. Das ist Argentinien zum Beispiel. Durch die neue Regierung oder nicht mehr ganz neue Regierung ist es so, dass man ein bisschen offener ist. Kapitalverkehrskontrollen wurden größtenteils abgeschafft. Das spricht dafür, dass Argentinien durchaus interessant wird, auch aus Kupferlagerstätten einige große sind. Und da tut sich schon was. Ansonsten, ja, wie gesagt, es gibt Kupferlagerstätten, aber es gibt eben auch viele Hemmnisse dabei, auf dem Weg, die in Produktion zu bekommen.
Sollte man als Anleger aus deiner Sicht dann sich spezielle Kupferaktien mal genauer anschauen? Und wenn ja, vielleicht welche?
Sollte man auf jeden Fall. Es gibt einige spannende. Freeport McMoRan als größter börsennotierter früher Kupferproduzent ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Gibt aber auch eine Ero Copper und es gibt, also da gibt es schon in der zweiten Reihe auch wirklich interessante Werte, die man sich anschauen kann. Und es gibt auch Explorationsprojekte, eine Selkirk zum Beispiel, eine Bikoy. Das sind alles so Unternehmen, die durchaus in den Startlöchern stehen und ja, da in den nächsten Jahren ein bisschen was machen könnten. Aber das wird dieses Defizit nicht ausgleichen, weil auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass einige ältere Minen so langsam so, also meistens ist es so, je älter eine Mine, umso geringer ist die Ausbeute dann auch irgendwann und das merkt man dann auch schon.
Jetzt blicken wir Lithium. Beim E-Auto, glaube ich, sehr wichtig, unter anderem. Erstmal, für was braucht man Lithium und wie sieht es denn da aus? Du darfst natürlich was trinken, jetzt habe ich dich schon beim Trinken abgehalten. Na,
erzähl doch noch eine Story, während ich hier einschenke und
ja, wir reden
einen
noch.
Schluss.
Ganz entspannt darfst du natürlich was trinken, bevor wir über Lithium sprechen. Ich glaube, manche Leute haben bestimmt schon wie ich eifrig mitgeschrieben bei verschiedenen Themen und potenziellen Aktiennamen. Aber ich habe jetzt zumindest fertig geschrieben und ich glaube, unsere Zuhörer möglicherweise jetzt auch. Und deswegen können wir jetzt über Lithium reden.
Also, Lithium ist erstmal ein Leichtmetall. Man braucht es momentan zur Stromspeicherung. Lithium-Ionen-Akkus hat wahrscheinlich der meiste schon gehört. Das haben sie in ihrem Haus, wenn sie einen Stromspeicher haben. Das haben sie auch teilweise in ihrer Maus, wenn sie am Computer sitzen. Und also so sind auch die Akkus, wo die Fluggesellschaften immer so ein bisschen Angst haben davor, dass das dürfen sie nicht mehr im Koffer packen, das sollen sie ins Handgepäck packen, falls es irgendwann das Rauchen anfängt. Dass man irgendwie sagt, hey, schnell in so einen feuerfesten Eimer damit. Also niemandem Angst machen, aber das ist so der Lithium-Ionen-Akku. Also es wird im Prinzip zur Stromspeicherung benutzt. Lithium an sich ist kein Energierohstoff, es ist eben Leichtmetall, aber das eben in Verwendung findet im Stromspeicherbereich. Richtig ist, man braucht es für Elektroautos. Ich glaube, die große Wachstumsdürre werden irgendwann stationäre Stromspeicher werden. Man hat jetzt ganz gut gesehen, als der Ölpreis so nach oben gegangen ist, ist der Lithiumpreis gestiegen. Warum? Weil die Leute gesagt haben, hey,
E-Auto.
Genau, das E-Auto wurde auf einmal wieder attraktiv, weil an der Tankstelle mehr verlangt worden ist. Und jetzt plötzlich, als der Ölpreis wieder gefallen ist, ist der Lithiumpreis wieder mitgefallen, weil ihr gedacht habt, kann ich mir doch wieder einen Verbrenner kaufen, der gute V8 ist wieder in. Also ist eine einfache Logik, war aber tatsächlich das, was die Börse gespielt hat so in den letzten Wochen. Das wird sich natürlich wieder entkoppeln. Ich glaube, Lithium hat schon eine Zukunft, oder ich bin mir sicher, Lithium hat eine Zukunft. Aber ich glaube, dass der große Treiber eher die stationären Speicher werden.
Wie sieht es denn da mit der Angebotsseite aus bei Lithium? Ist das so ein ähnlicher Engpass, wie du jetzt vorhin bei Kupfer?
Wer weiß es. Nein, es ist tatsächlich so. Vor 2 Jahren war, oh Gott, es gibt ein riesen Überangebot auf dem Lithiummarkt. Der Lithiumpreis ist gefallen, gecrashed von 80.000, also unter 10.000 Dollar je Tonne. Und es war Katastrophe. Und wir haben Überangebot und Katastrophe. Und dann irgendwann hat sich der Chairman von Ganfeng hingestellt und hat gesagt, ich glaube, wir kommen wieder in Defizit. Oh Gott, es gibt kein Lithium mehr. Mein Gott, wir brauchen Lithium, es gibt ein riesen Defizit. Also es schwankt sehr stark. Tatsächlich hat es dazu geführt, ist Folgendes passiert. Der Kurssurge beim Lithiumpreis hat dafür geführt, dass einige Kapazitäten aus dem Markt verschwunden sind. Also insbesondere in Afrika haben einige gesehen, die einfach nicht mehr kostendeckend produzieren konnten. Die haben zugemacht. Dann war es so, dass einige Erweiterungsprojekte verschoben worden sind. Also einige haben gesagt, oh, die haben diesen Hype, den wir 2022 hatten, als der Lithiumpreis so nach oben geschnellt ist, haben die gesagt, oder 2024 war es noch gewesen, haben die gesagt, ey, wir müssen unbedingt, nein, 2022, Entschuldigung, egal, wir müssen unbedingt unsere Minen ausbauen. Und dann, als der Preis gerutscht ist, haben sie gesagt, gute Idee eigentlich damals, aber jetzt machen wir es trotzdem nicht mehr. Und das hat die ganze Situation bei Lithium ist wesentlich mehr im Flow als beispielsweise im Kupferbereich. Einige Minen brauchen auch nicht so lange genehmigt zu werden im Lithiumbereich, insbesondere die Prime-Projekte, also diese Salzsee-Projekte, die man in Südamerika hatten, die gingen doch relativ schnell über die Bühne. Und weil es keine klassische Verarbeitung ist, sondern eher eigentlich so eine Verdunstungsgeschichte. Der Rest ist dann Chemie.
Das heißt, Skalierbarkeit bei Lithium ist anders als jetzt bei Kupfer?
Mit Sicherheit, ja. Also wir rutschen da schon, wir pendeln da immer so zwischen Angebotsdefizit und Angebotsüberschuss einher und so orientiert sich auch so ein bisschen der Preis. Im Moment, wir dürften wahrscheinlich ungefähr so einen Break-Even haben, aber mit der Tendenz eher Richtung Defizit momentan, das Angebotsdefizit.
Gibt es sonst noch eine seltene Erde, einen Rohstoff beispielsweise, wo du jetzt mal sagst, okay, da lohnt sich vielleicht auch noch mal ein Blick?
Naja, du hast dir die Rechenzentren, KI-Rechenzentren angesprochen und die sind natürlich hier energiehungrig ohne Ende. Und da kam natürlich irgendwann mal einer auf die Idee und hat gesagt, hey, was mit Kernkraft? Kernkraft war in Deutschland komplett verpönt gewesen. Wir erinnern uns, wir haben, als es in Fukushima einen Tsunami gab, kurze Zeit später alle Kernkraft oder den Beschluss zur Ausstieg aus der Kernkraft in Deutschland gefasst, was ja logisch ist, weil wir klassisches Tsunami-Gebiet sind in Deutschland. Mittlerweile der eine oder andere bereut den Schritt. In der Welt, in der Rest der Welt, da floriert die Kernkraft gerade. Frankreich macht einen Großteil seines Stroms mit Kernkraft nach wie vor. Wir haben USA, die neue Kraftwerke planen. In China werden neue Kraftwerke gebaut. Und irgendwann kam dieses Thema der Small Modular Reaktoren auf. Also im Prinzip keine klassischen großen Kernkraftwerke mehr, die Jahrzehnte brauchen, um genehmigt und gebaut zu werden, sondern kleinere, hausgroße, kleinere Reaktoren, die schneller genehmigt werden sollen, wenn das alles so nach Plan läuft, wie es gedacht ist. Und die dann ja modular erweitert werden können. Also ich baue ein so Modul hin und wenn ich noch mehr Strom brauche, baue ich noch ein zweites hinten dran, noch ein drittes hinten dran und die eben ganz bestimmte Sachen, wie zum Beispiel ein KI-Rechenzentrum mit Strom versorgen sollen oder auf lange Sicht dann auch mal abgelegene Gebiete, zum Beispiel von in Kanada, First Nations, die sind teilweise komplett abgelegen und bei denen könnte so ein kleiner Reaktor zum Beispiel für die Stromversorgung regeln oder bei Minen, die irgendwo nirgendwo liegen. Das wäre zum Beispiel auch ein Thema, dass man dann mit einem Kernreaktor arbeitet. Also klassische einige Einsatzgebiete, aber noch relativ am Anfang, aber wenn das Ganze sich so entwickelt, wie alle denken, wird die Nachfrage nach dem Brennstoff, nämlich nach Uran, weiter steigen und das dürfte den Uranpreis beflügeln.
Sind wir mal gespannt. Uran, also sagst du, könnte man zumindest im Hinterkopf behalten.
Zumindest mal im Hinterkopf behalten.
Also Aktien, die zu Uran. Gibt es da Werte, die du uns noch...
Naja, der klassische Wert ist eine Cameco zum Beispiel, die größte Uranproduzent und eben auch im Servicegeschäft durch die Westinghouse-Übernahme ist so die klassische. Dahinter gibt es, nicht so wahnsinnig viele Uranproduzenten, das muss ich sagen. In Australien der Paladin Energy zum Beispiel, das wäre noch ganz interessante Werte. Aber es gibt nicht so wahnsinnig viele Uranproduzenten, das ist ein sehr zentriertes Geschäft, das war auch lange Zeit ein Geschäft, das Kasatomprom, Kasachstan bestimmt hat, teilweise auch Russland, die Uran-Anreicherung bestimmt hat. Aber auch da gibt es jetzt Schritte, dass die USA sich davon emanzipieren wollen und die Uran-Anreicherung wieder ein bisschen selbst in die Hand nehmen. Und das wiederum spricht ja dafür, dass man die Kernkraft ausbauen will.
Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Zusammenhänge. Wir haben jetzt ganz viele Werte gehört. Wir haben auf Gold geblickt, auf Silber geblickt, auf Kupfer, Lithium, Uran. Und ich weiß gar nicht, auf was noch alles. Es ist sehr, sehr viel in Bewegung. Wir haben alle keine Glaskugel. Ich glaube, ich sage es in jeder Sendung wieder.
Ich schon.
Du schon? Ja gut, dann perfekt. Dann,
ich benutze halt nicht immer richtig, aber eine Glaskugel habe ich. Hab mir mal einen Laser geschenkt.
Echt?
Ja.
Gibt es da noch eine zweite dazu? Weil da müsste ich nicht in jeder Sendung immer sagen, wir wissen natürlich tatsächlich nicht. Wir können überlegen, wie es sein könnte, aber so richtig?
100.000 verkaufe ich sogar.
Bin ich mal gespannt, ob es andere Angebote gibt. Nein. Ich glaube, es ist immer noch manchmal ganz gut, dass man nicht in die Zukunft blicken kann, manchmal zumindest. Aber man kann zumindest die jetzige Situation bewerten und gucken, wie es weitergehen könnte. Und ich glaube, das haben wir heute getan.
Haben wir getan.
Also finde ich jetzt zumindest, oder? Ja, ich glaube schon. Ich danke dir, Markus.
Ja, gerne.
Wir haben über vieles, vieles gesprochen. Wir sprechen einfach in ein paar Monaten darüber, ob du mit allem recht hattest.
Gibt es da Zweifel?
Da ist sicher nicht natürlich. Warten wir ab. Wir reden einfach wieder drüber und dann machen wir einen genauen Check, ob alles so gekommen ist, wie du gedacht
kannst
hast.
Kannst du mir erzählen, dass du das noch lesen kannst, was du hier aufgeschrieben hast?
Ich habe eine
gut
lesbare Schrift manchmal. Danke dir, Markus.
Gerne.
Er ist Redakteur bei Der Aktionär und hier Experte für Edelmetalle, Rohstoffe und Minenaktien. Und er ist Autor des Börsenbriefs Goldfolio. Und er war heute hier in der Sendung des Podcasts von Der Aktionär. Ich danke dir, Markus. Und ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ich habe jetzt alle abgedeckt, dass Sie mit dabei waren, uns zugehört haben. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit einschalten.